Abenteurer, ein Bike, ein Ziel. ThriveSide. Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide.
Servus, moin moin, Freunde der Sonne. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur heutigen Folge. Vielen Dank dafür. Ich bin wieder unten vom Berg und wieder zurück im Tal, zurück in Raikot für eine weitere Nacht vor dem bereits bekannten Restaurant. Und so viel kann ich schon mal vorne wegnehmen. Diesmal habe ich meine Schuhe ins Zelt gepackt, ins Innenzelt, um genau zu sein. Keine Angst, sowas Dummes passiert mir nicht nochmal. Den Fehler mache ich nur einmal. Nein, ich habe alles reingeräumt ins Zelt und liege jetzt hier ganz entspannt. Zwar ein wenig mit stinkendem Schuhgeruch nach dem heutigen Wandertag, aber okay, besser stinkender Schuhgeruch als zerbissene Schuhe mit jede Menge Löchern drin. Ansonsten hatte ich nämlich einen echt genialen Tag heute. Also da hat einfach alles gepasst. Es hat mega Spaß gemacht. Ich bin ja heute Morgen im Beyal Camp oder in Beyal, in diesem Mini-Ort, aufgewacht. Hab mir auch bei Zeit den Wecker gestellt, um den Sonnenaufgang nicht zu verpassen. Kurz vor 6 oder so, hat sich die Sonne dann über dem Berg gezeigt und hat den Nanga Parbat strahlend hell angeleuchtet. Mega gut, das war so schön zu sehen. Es waren richtig gute Bilder heute Morgen. Ich habe mich danach zwar nochmal kurz hingelegt, so ein halbes Stündchen, weil ich mit dem Besitzer des, nennen wir es mal, Hotels, ausgemacht hatte, dass es ab 7 Frühstück gibt. Auf noch frühere Zeit wollte er sich nicht einlassen, war aber auch vollkommen okay, ja. Und dann habe ich tatsächlich bei relativ frischen Temperaturen draußen vor der Hütte gefrühstückt. Minimalistisches Frühstück. Es gab Chai-Tee und Paratha, glaube ich. Quasi so eine Art, ja, bisschen dicker gebackenes Brot oder ein bisschen dicker gebackener Crepe, mehr oder weniger. Wobei der Teig ist ein anderer. Nee, ist doch eher Brotteig. Und selbstgemachte Butter dazu mit Salz. Das hat auch schon gereicht. Also, es war mega gut, weil die Aussicht dazu war nämlich, ja, traumhaft. Ich meine, wer frühstückt schon mal auf 3.500 Metern mit Aussicht auf den Nanga Parbat? Also kommt auch nicht alle Tage vor. Von daher war der Start schon grandios und ich glaube dann so gegen 8, kurz vor 8 oder so, bin ich dann los von Beyal aus, weil ich wollte ja noch zum Basecamp, zum Nanga Parbat Basecamp. Und was soll ich euch sagen, Leute? Ja, gab ein kleines Déjà-vu. Ich habe mich wieder mal zweimal verlaufen. Das ist halt echt das Problem, wenn man einfach kein Kartenmaterial hat, keine Offline-Karten hat und sich denkt, ah ja gut, so schwierig wird das schon nicht werden, ne? War auch am Anfang nicht so schwierig, als es nur einen Weg gab. Als es aber plötzlich mehr Wege gab, habe ich dann gedacht, ja, ich nehme mal den falschen. Bin dann zurückgelaufen und habe nochmal einen der falschen genommen. Und dann hatte ich ein wenig die Schnauze voll und habe einfach über Google auch ohne Empfang geguckt, okay, wo ist das Basecamp, wo bin ich? Den GPS-Punkt kriegst du ja trotzdem angezeigt und bin dann über Stock und Stein, kreuz und quer den Berg hoch gekrabbelt, teilweise wirklich, weil das da so unzugänglich war, und bin dann einfach immer in Richtung von dem Basecamp-Punkt gelaufen. Und ich habe es gefunden. Tada! Ja, war mega happy, als ich dann endlich angekommen war, weil zwischenzeitlich, ja, ging mir jetzt nicht der Stift, aber ich war so ein bisschen, oh, wenn ich mich nicht dran halte, dann wird's knapp mit dem Jeep am Nachmittag, weil der Weg zurück doch schon relativ weit ist. Und deswegen bin ich ja auch schon um 8 Uhr los. Die Locals haben zwar gesagt 2 Stunden, aber mit zweimal verlaufen habe ich auch nur 2 Stunden 15 dann oder so gebraucht, also eine Viertelstunde länger als die gesagt haben. Hätte ich mich nicht verlaufen, hätte ich es auf jeden Fall irgendwie in 1,5 Stunden oder sowas geschafft. Aber okay, ging jetzt auch nicht auf Zeit. Ich wollte halt einfach nur zügig dahin kommen, um dort ein bisschen Zeit zu verbringen. War auch super schön, auch wenn vom Camp selbst nicht mehr viel zu sehen war. Eigentlich gar nichts mehr, nur noch ein bisschen Müll lag da rum. Leider, muss man ja sagen. Ansonsten war da aber nichts mehr groß, keine Zelte mehr oder so. Ist halt schon Off-Season, da ist alles schon abgebaut und weg. Da siehst du nichts mehr groß. was wollte ich sagen? Ja, ansonsten, ja, eine große Wiese, relativ flach, wie man sich halt so ein Basecamp vorstellt, damit man einfach Platz hat für die Zelte aufzubauen. Geile Aussicht natürlich auf den Nanga Parbat, so eigentlich direkt am Fuße, wobei die Aussicht von weiter weg fast noch besser war, oder na, die war noch besser, muss man sagen, weil man dort einfach mehr sehen konnte. So war man halt so nah am Berg dran, dass man das gar nicht mehr alles ja, auf einen Blick einsehen konnte, aber es war natürlich beeindruckend, es war richtig cool, einfach mal so nah an einem 8000er oder quasi ja am Anfang eines 8000ers zu stehen, das ist schon wirklich beeindruckend. Ich glaube, ich war dann auf 4500 oder sowas knapp oder 4400, also irgendwie zwischen 4 und 4500 war das Basecamp. Da waren ein paar Gedenktafeln, unter anderem von einem Österreicher, Schande über mich, ich habe den Namen vergessen, aber er war der erste 1953, das habe ich mir gemerkt, der den Nanga Parbat erfolgreich bestiegen hat. Und ja, waren leider natürlich auch ein paar Gedenktafeln für einige verstorbene Bergsteiger. Ja, klar, gehört leider auch dazu, gerade beim Nanga Parbat. Ich meine, der wird nicht ohne Grund der Killer Berg, Killer Mountain genannt. Da mussten leider ja schon einige ihr Leben lassen beim Versuch, da auf den Gipfel zu kommen. Aber insgesamt mega cool. Es war ein echt, ja, so ein kleiner magischer Moment, dort am Basecamp zu stehen. Das hatte schon was wirklich. Fand ich echt gut. Leider nicht allzu lang. Ich glaube, ich war eine halbe, dreiviertel Stunde da. Da musste ich halt auch schon den Rückweg aufbrechen, weil ich musste ja erstmal zurück nach Beal, von dort zu Fairy Meadows, was auch nochmal eine gute Stunde war, und von Fairy Meadows dann wieder zurück zum Jeep Point, was auch nochmal gut 2 Stunden waren. Also insgesamt vom Basecamp zurück habe ich dann so ja, 4,5 Stunden gebraucht in dem Dreh. Ja doch, das kommt ganz gut hin. Und dann war ich tatsächlich mit relativ zügigem Durchlaufen. Einen Stopp habe ich gemacht, um mir eine Pepsi zu gönnen, weil ich ja irgendwann fast an einen Zuckerschock, hätte ich gesagt, aber es ist ja die andere Richtung, an Unterzuckerung gestorben wäre. Nein, so schlimm war es natürlich nicht, aber ich habe es schon gemerkt, dass ich ein bisschen Zucker brauche, weil meine Kekse und meine Bananen wurden ja von der Kuh gefressen am Vorabend. Deswegen hatte ich da nicht mehr ganz so viel Proviant an Bord und musste einen kurzen Stopp einlegen. Aber dann kam ich wirklich 10 vor 4 am Jeep-Stop an und für 4 Uhr hatten wir ausgemacht. Die anderen waren schon da, beziehungsweise die beiden Tschechen waren schon da. Jan kam gerade sogar noch nach mir und der Russe, Flalis, ach, ich komme nicht mehr auf den Namen, ich bin so schlecht mit Namen. Der hat es nicht geschafft gehabt. Wir haben dann noch einen Moment gewartet im Jeep und kurz nach 4 sind wir dann losgefahren. Auf dem Weg nach unten, der auch wieder 1,5 Stunden gedauert hat, aber diesmal konnte ich vorne sitzen und das sogar ganz alleine. Die anderen 3 wollten unbedingt hinten sitzen, keiner wollte sich mit mir vorne den Platz teilen, warum auch immer. Vielleicht habe ich auch zu sehr gestunken, ich weiß es nicht, nach den 2 anstrengenden Wandertagen. War mir auch egal, ich habe vorne gesessen und ich konnte diese wahnsinnig beeindruckende Aussicht genießen, die zwischenzeitlich auch ein bisschen beängstigend war zugleich, weil es ging nämlich ganz oft senkrecht runter direkt neben mir und das vielleicht gerade mal so einen halben Meter bis maximal einen Meter. Besonders wenn der da zurücksetzen musste in den Haarnadelkurven, weil er sonst nicht rumgekommen wäre oder weil wir einfach sonst die Klippe runtergestürzt wären. Und ich halt auf der linken Seite gesessen habe, dachte ich mir schon das eine oder andere Mal, okay, bis diesem Typen hier halt auch ausgeliefert, diesem Fahrer. Aber ja, wir sind ja alle wieder heil unten angekommen. Hat alles gut funktioniert, der Typ hat uns gut runtergebracht. Wir haben uns die Kosten dann durch 4 geteilt. Die waren auch nicht ganz so hoch, wie es hochkommen. Auch witzig, runterkommen kostet weniger als hoch. Okay, ein Stück weit verständlich, aber auf der anderen Seite musste sowieso beides machen. Ja, wie auch immer, es waren dann 1500 Rupien pro Kopf, also ungefähr 5 Euro zum Runterkommen und zum Hochkommen waren es 6,50 Euro oder sowas. Also roundabout 12 Euro für beide Wege. War okay. War jetzt kein riesiger Schnapper, für mit dem Jeep da hochzukommen, aber einen anderen Weg gibt's halt nicht, ne? Kannst nur mit dem Jeep hoch und wenn du die Wege gesehen hast, dann weißt du auch warum. Und selber fahren? Nö, danke, das würde ich an der Stelle auch nicht wirklich wollen, ja. Wir hatten dann noch erneutes gemeinsames Abendessen, was ganz cool war. Die anderen haben sich wieder einen Zimmer genommen. Jan hat sich diesmal ein Einzelzimmer genommen und die beiden Tschechen natürlich wieder ein gemeinsames Zimmer. Ich habe mein Zelt aufgebaut gehabt in der Zeit und ja, dann gab es ein entspanntes Abendessen mit Reis mit Gemüse, Reis ohne Gemüse, Linseneintopf, der bekannte Dal und Chapati, das gebackene Brot. Ist witzig, weil Brot backt man eigentlich immer, ne? Also ist eher so gebratenes Brot. Das wird nach dem Backen nochmal so leicht angebraten in der Pfanne. So minimal frittiert ist es. Nicht jetzt so richtig fritteusenmäßig, aber so ein bisschen frittiert. Ihr könnt ja mal googeln. Chapati. Und ja, so eine Gemüse-Eintopf-Suppe gab es wieder auch noch. Also reichlich auf jeden Fall. Hat gereicht für uns alle. War wieder mega lecker gewesen. Und halt auch ja für ein Apfel und ein Ei, also irgendwie so für 1,60 € oder sowas, glaube ich. Mit einem Wasser dazu, das alles. Was willst du da sagen? Also da brauchst du gar nichts sagen. Das ist echt Schnapper, ja. Bisschen weniger ein Schnapper, wobei es ging eigentlich auch noch. War dann meinen Flug, den ich gebucht habe. Ja, ich habe einen Flug gebucht, tatsächlich. Und zwar nach Indien. Ich glaube, ja, das ist eigentlich zu lang. Ich glaube, dazu erzähle ich euch dann morgen mehr, weil die ganze Story muss ich ein bisschen abrunden. Und das würde jetzt hier, denke ich mal, den Rahmen sprengen. Aber ja, ich habe einen Flug gebucht. Ich werde am 20. Oktober nach Indien fliegen. Und alle weiteren Details dazu, weil die Story, die ist so unglaublich. Die erzähle ich euch dann morgen. Ihr habt es ja schon mitgekriegt, dass das super schwierig ist, mit dem Visum für über die Landesgrenze zu kommen. Und pipapo. Und letztendlich ist das meine einzige Option. Aber so viel kann ich schon mal vorne wegnehmen. Ich werde nicht mit dem Fahrrad fliegen. Von daher, ja. Kann sich jetzt jeder mal so ein bisschen zusammenreimen, wie das dann aussehen wird. Die tatsächliche Geschichte, zumindest mal den geplanten Ablauf, den erzähle ich euch dann gerne morgen ein bisschen ausführlicher. Ihr werdet es nicht glauben. Glaubt mir, ihr werdet es nicht glauben. So viel kann ich vorneweg nehmen, weil es ist eigentlich an Dummheit kaum zu überbieten, aber es ist leider der einzige Weg. Nun ja, in diesem Sinne, ich muss jetzt echt mal dringend schlafen. Ich bin sowas von platt. Und bin einfach nur froh, nach diesen 2 Tagen jetzt gerade entspannt in meinem Zelt zu liegen, auf meiner etwas knarzenden Matratze und mich jetzt gleich rumzudrehen und die Augen zuzumachen hier. Es war einfach ein geiler Tag und mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Und dann, würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Vielen Dank nochmal, Leute, fürs Zuhören und macht's gut. Bis morgen. Ciao, ciao.
Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSide.